Haben wir, ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, auch auf Israel zu sprechen. Und da habe ich gefragt, ob ich mal in seiner Gemeinde das vortragen dürfte. Und so kam es dann zu dieser Verabredung, dass wir mal eine kleine Unterbrechung machen. Ich glaube, ihr macht gerade Offenbarung, ne? Und das wird auch bei uns heute Abend wieder, in der Zielgeraden, wird die Offenbarung auch wieder eine kleine Rolle spielen. Natürlich, wenn man von Israel redet. Das ist, bitte nehmt Platz. Herzlich willkommen. Also vielen Dank, dass ich das vortragen darf. Ich kenne einige Gesichter, aber einige nicht. Für die stelle ich mich kurz vor. Ich bin Christoph Georg von Bibram, verheiratet mit Felicitas. Wir haben vier erwachsene Kinder. Und wir waren vor 3 Jahren zusammen in Israel. Davor war ich alleine mal in Israel, als unsere Kinder noch klein waren, als Tourist 2001 nach 9/11. Das war eine ganz besondere Reise unter dem Schatten von 9/11. Und der Ermordung des damaligen Tourismusministers Zeevi. Wir wollten nach Bethlehem, war alles geschlossen, durften wir nicht. Aber jetzt waren wir zusammen, also meine Frau und ich, vor 3 Jahren, und zwar im Jahreswechsel 23/24, in unserem Winter, im Negev, im Süden, in der Wüste. Wir hatten gehört, dass nach dem Gazakrieg oder während des Gazakriegs, nach dem 7. Oktober, viele Arbeiter in den Farmen weggefallen sind. Die durften nicht mehr arbeiten. Die Palästinenser oder die Thailänder sind aus Angst wieder zurück. Und manche wurden ja auch umgebracht bei dem Massaker. Und so wurden Helfer gesucht. Ich war gerade in Ruhestand gekommen und so haben wir uns entschlossen, dort zu helfen. Es war eine sehr schöne Erfahrung, bei den Bauern zu helfen. Wir haben Tomaten geerntet. Ich bin jetzt Spezialist für Cherry-Tomaten, Cocktail-Tomaten. Und Maggi-Tomaten, also diese Normalgröße, ja. Das war sehr schön. Man konnte da einfach nur, indem man mitgeholfen hat, den Bauern helfen. Außerdem konnten wir die Kälte in Deutschland der Kälte entfliehen. Dort waren ungefähr 25 Grad. Wie gesagt, über Weihnachten waren wir da, Weihnachten, Neujahr, 25 Grad. Man konnte schön spazieren gehen. Da konnten wir Israelis vor Ort erleben, mitten bei der Arbeit, mitten in der Auseinandersetzung, wie sie überleben soll. Es ging nämlich wirklich ums Überleben der Farmen, wie sie weiter ihren Unterhalt verdienen konnten und ihre Unternehmen am Leben halten konnten. Das war eine schöne Erfahrung. Dann noch vorweg, bevor ich jetzt einsteige ins Thema. Ich war schon immer irgendwie für Israel. Mein Vater hat immer wieder gesagt am Esstisch, Israel ist der Zeiger an der Weltuhr Gottes. Er hat das nicht näher ausgeführt, hat das auch nicht biblisch begründet, aber hat irgendwie gesagt, Israel ist der Zeiger an der Weltuhr Gottes. Also was mit Israel geschieht, daran kann man sehen, wie es mit der Geschichte Gottes, mit der Welt weitergeht. Und das ist auch ein zentrales Thema oder ein zentraler Punkt, den wir in der Bibel lesen. Deshalb habe ich das Thema so gewählt. Was habe ich mit Israel zu tun? Und mit ich meine ich jetzt, ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier heute Abend kommen, Menschen sind, die eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus hatten. Was haben wir als Menschen, die keine Juden sind, ich denke, Edna ist die einzige Ausnahme, soweit ich weiß, was haben wir mit Israel zu tun? Wir könnten den Abend jetzt schließen und ich sage einfach sehr viel. Und Bibelkenner könnten das sogar begründen. Und das will ich jetzt mal versuchen, ein bisschen zu tun. Wir haben nämlich sehr, sehr viel mit Israel zu tun. Unsere persönliche Glaubensgeschichte, wenn wir Jesus in unser Leben gelassen haben, hat immer mit Israel zu tun. Zunächst mal einfach aus der simplen Tatsache, dass Jesus Jude war. Unser Erretter, unser Erlöser ist der Messias Israels. Er war Jude, ist sogar noch Jude jetzt im Himmel. Er ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus, war Jude. Und deshalb haben wir als Christen oder man könnte auch sagen messianische Heiden. Es gibt ja die messianischen Juden, die an Jesus glauben. Und wir sind sozusagen die messianischen Heiden. Über die Begriffe will ich jetzt nicht groß streiten oder da können wir auch drüber reden. Übrigens, ich hatte ja gesagt, ich mache einen Vortrag und es gibt nachher Raum für Fragen. Ich bitte darum, dass wir die Fragen nachher machen. Ich würde gern so zusammenhängend reden. Es sei denn, ich spreche zu leise oder etwas ist zu einfach akustisch unverständlich. Dann bitte kurz melden, kannst du das nochmal sagen? Ja. Ansonsten macht euch Notizen. Zu dem Punkt hätte ich gerne Frage oder Rückfrage oder Anmerkung oder so. Dann können wir das, ich werde das so machen, dass wir noch genügend Zeit haben, auch Fragen zu beantworten. Ist das okay? Gut, okay. Ja, Meine persönliche Heilsgeschichte, wenn ich ein Jünger Jesu bin, hat immer mit der Heilsgeschichte Israels zu tun, weil Gott diesen Plan so konzipiert hat. Meine persönliche Erlösung ist wichtig, damit ich Zugang zu dem Herrn im Himmel habe. Aber dieser Herr hat noch mehr vor, als mich in den Himmel zu bringen. Das ist schön und wichtig und gut, aber er hat noch einen ganz anderen Plan. Er hat noch eine viel größere Perspektive. Und die hat mit Israel, aber natürlich auch mit der ganzen Welt zu tun. Aber heute soll es mal schwerpunktmäßig um Israel gehen. Durch das Evangelium vom Reich Gottes, das Jesus gepredigt hat, entstand in der Weltgeschichte etwas völlig Neues, was es vorher nicht gab und nachher auch nicht gab. Nämlich eine Bewegung innerhalb des Judentums, dass diesen Gott und diesen Jesus nochmal ganz neu ergreifen konnte, dass sie das Versöhnungsangebot oder den Bund, da werden wir heute viel drüber sprechen, den neuen Bund, den Jesus geschlossen hat, annehmen konnten, den Bund der Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Das war zunächst mal das Evangelium für das Volk Israel oder das Haus Israel oder für die Kinder Israels. Jesus gebraucht da verschiedene Begriffe, aber jedenfalls für das jüdische Volk. Wir kennen die Geschichte als Bibelleser. Es gibt so ganz wenige Ausnahmen. Der Hauptmann von Kapernaum oder die syrophönizische Frau, die keine Jüdin war, die hat es aber nur mit Mühe geschafft, sich gegen Jesus durchzusetzen, sagen, ja, aber du kannst trotzdem meine Tochter heilen. Ne? Und hat sich sogar ein bisschen von Jesus, man könnte fast sagen, beleidigen lassen. Das hat ihr nichts gemacht. Sie hat, aber trotzdem, wenn die Brosamen vom Tisch fallen, dann die Hunde das fressen und dadurch wurde ihre Tochter. Aber das war eine Ausnahme. Jesus hat zunächst mal das Evangelium zu seinen irdischen Lebzeiten dem jüdischen Volk verkündet. Dann kam Pfingsten und Paulus hatte das Damaskus-Erlebnis. Und Paulus hatte ganz stark Jesus erlebt, den er verfolgt hat, also die Jünger Jesu, und hat einen Auftrag bekommen. Du sollst mir ein Apostel sein, ein Apostel für die Heiden. Obwohl er Pharisäer war, obwohl er vom Stamm Benjamin war, er hätte auch ein Apostel für die Juden sein können, da war er eigentlich viel besser ausgebildet. Aber Gott hat ihn benutzt, wahrscheinlich auch deswegen, weil er zwar als Jude strenger Pharisäer war, aber er war in einer römisch-griechischen Kultur aufgewachsen und konnte daher auch diese Welt, diese griechische Denkweise seiner Zeitgenossen gut verstehen und hatte deshalb das Evangelium in dem damaligen Israel, Samaria, aber vor allen Dingen in der heutigen Türkei, wir kennen diese Orte an der Mittelmeer-Ostküste und später dann auch in Griechenland und Europa verkündet. Allerdings hat er sich zur Gewohnheit gemacht, immer erst in die Synagogen zu gehen, zu den Juden und dann zu den Heiden, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Dieser Jesus, wie gesagt, ist der Erlöser Israels und er ist der König Israels. Wir kennen alle INRI, diese Überschrift am Kreuz, Jesus Nazarenus Rex Iudorum, auf Lateinisch, auf Hebräisch und auf Griechisch. Er wurde als König Israels oder als König der Juden gekreuzigt. Das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich sind wir, oder was heißt natürlich, gnädigerweise oder glücklicherweise sind wir als Heiden, Christen oder messianische Heiden eingeschlossen, weil Paulus angefangen hat, die Botschaft auch uns Europäern zu bringen. Sonst sehen wir heute alt aus. Und deshalb ist unsere Geschichte als Heidenchristen mit diesem König Jesus immer verbunden. Wenn wir von Israel reden, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir es auf drei Aspekte beziehen, genauer fassen. Israel ist in allererster Linie das Volk. Israel ist zweitens das Land Israel. Damals hieß es noch Kanaan, als Abraham da entstand. Und drittens ist es natürlich der Gott Israels, der sich Abraham vorgestellt hat. Ja. Also Volk Israel, das Land Israel und der Gott Israels, der sich immer so vorgestellt hat. Und später dann noch, da kommen wir nachher noch zu, noch einen eigenen Namen gegeben hat. So hat sich Gott offenbart. Und bei diesen drei Punkten, Volk, Land und sein Gott, spielen die Bundesschlüsse, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat, eine ganz große Rolle. Vielleicht noch etwas, bevor wir jetzt auf die Bundesschlüsse eingehen. Ich werde heute Abend über bestimmte Dinge nicht reden. Ich werde nicht reden über den Nahostkonflikt, über den gegenwärtigen oder jetzt zwischen Waffenstillstand Iran-Krieg oder den Gaza-Krieg seit November 23 oder was das Zusammenleben der Palästinenser und Israelis oder über die Politik der momentanen Regierung oder was ich glaube, was bei den Wahlen jetzt im Herbst rauskommen wird. Nicht, weil ich dazu keine Meinung hätte. Wir könnten da abendelang diskutieren gerne, aber ich glaube, das ist relativ fruchtlos oder nicht so viel gewinnbringend, sondern mir ist es wichtig, dass wir vom Wort Gottes her verstehen, wer Israel für uns ist und wie wir uns zu Israel verhalten sollen. Gott hat nämlich sehr klare Anweisungen, wie wir als Nichtjuden uns zu Israel verhalten sollen. Also darum geht es heute Abend nicht. Ich hoffe, keiner ist darüber groß enttäuscht. Ja. Oder auch zum Beispiel die Frage, wie die Rolle für uns als Deutsche gegenüber Israel nach dem Holocaust. Könnte man natürlich Abende füllen, wäre auch lohnend. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Thema. Außerdem habe ich überschrieben biblische Grundlagen. Also es geht um das, was das Wort Gottes uns zum Thema Israel sagt und unser Verhältnis dazu und um Grundlinien. Zu jedem dieser Grundlinien könnte man auch viele Facetten aufzeigen und noch tiefer bohren. Ja. Also, ich versuche mal anzufangen. Also eine kurze Skizze zu zeichnen oder Linien zu zeichnen, was Gott mit seinem Volk Israel vorhat und wie wir dort mit eingeschlossen sind. Oder die Bibelkenner wissen natürlich Römer 11, wie wir in den Ölbaum eingepfropft sind. Da werde ich ja nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Bei diesem Streifzug geht es natürlich zunächst mal um Abraham. Das ist die Basis, der Bund Gottes mit Abraham im 1. Mose 12 oder Genesis 12. Gott hat immer wieder Bundesschlüsse mit seinem Volk geschlossen oder mit einzelnen Führern des jüdischen Volkes. Mit Noah, der erste Bund ist in Genesis 9, der Noah-Bund. Später schließt er mit David einen Bund, aus dir wird der Erlöser Israels kommen. Er schließt mit Salomo einen Bund. Er schließt dann, als das Land eingenommen wurde, mit Josua, beziehungsweise Josua sammelt das Volk in Sichem und schließt dort den Sichem-Bund, dass sie nochmal sich verpflichten, nach der Tora zu leben. Josua 24 kann man das nachlesen. Oder der König Josia. Horeb, ja, da kommen wir gleich zu. Das ist der Wichtige. Ich nenne jetzt nur mal die, ich heute Abend nicht näher bezeichne. Genau. Oder der Bund Josia, der König Josia war ja jemand, der so eine Restauration, so eine Art Reformation herbeigeführt hat, dass das Pessachfest wieder gefeiert wird. Da wurde auch nochmal ein neuer Bund geschlossen. Wir feiern jetzt das Pessachfest wieder, obwohl es jahrzehntelang vernachlässigt wurde. Ja, genau, du hast das Stichwort gegeben. Heute geht es um drei Bünde, oder genauer gesagt drei oder vier. Der Abraham-Bund, der Sinai-Bund oder Horeb-Bund, also unter Mose, und der, ja, wie soll ich ihn nennen, der Herzensbund, der steht beim Propheten Jeremia und in Hesekiel, da komme ich dazu, der Bund, in dem Gott in die Herzen der Menschen spricht. Kommen wir zu dem entscheidenden Bund, den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. In 1. Mose 12 kann man das nachlesen, 1. Mose 12, Verse 1 bis 3, Genesis 12, Verse 1 bis 3. Wenn man das liest, hat man eigentlich alles, was man braucht, wenn man das genau sorgfältig liest und verinnerlicht oder vertieft oder wie auch immer. Ich lese vor, 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Dann befahl der Herr Abram, damals hieß er natürlich noch Abram, aber bekannt ist er unter Abraham-Bund, verlass deine Heimat, deine Verwandten, und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. In dieser Stelle ist auch die Begründung dafür, weil ich Israel definiere als Volk, ist hier die Rede, Vers 2, als Land, ich will dem Land geben, Und ich werde dein Gott sein. Aber wer genau gehört hat, es kommt noch was Viertes dazu, was sehr entscheidend ist. Der Segen. Alles drei zusammen mündet in einen Segen, den Gott verspricht. Segen für Abraham und seine Nachkommen. Also bis heute. Segen sogar, das ist wirklich ein, man könnte fast sagen, anmaßende Aussage, wenn man die Bibel nicht als Wort Gottes liest, ist es anmaßend. Alle Völker der Erde, von Amerika über China, Thailand, Korea, Japan, Italien, Europa, wollen nicht erlaubt sein. Alle Völker der Erde werden durch Israel gesegnet werden. Während Volk und Land zunächst etwas ist, was man ja so mit Händen messen kann, sagen ja gut, nach Abraham kam Isaak und dann kam Jakob und so weiter, dann kam Josef und also die 12 Stämme und das kann man ja nachweisen, dass das Nachkommen Abrahams sind, ist eine irdische Größe, genauso das Land, was sie dann später eingenommen haben. Aber Segen ist etwas, was geistlich ist. Das ist etwas, was Gott den Menschen zuspricht, was eine Kraft hat. Wir kennen alle, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, den Segen, den sogenannten aaronitischen Segen in 4. Mose 6 oder Numeri 6, Vers 24. Kann man sich übrigens gut merken, 4 mal 6 ist 24. So habe ich mir das immer gemerkt. 4 mal 6 ist 24. Also 4. Mose 6, Vers 24. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nah und gebe dir seinen Frieden. Segen heißt also, dass Gott sich freundlich zuwendet, dass er sein freundliches Angesicht sei. Wenn ich jetzt zu euch so reden würde, dann würdet ihr sagen, was ist mit dem denn los? Der mag uns nicht. Aber wenn ich das Gesicht zuwende, hoffe ich, dass ich euch erreiche und dass ihr wisst, dass ich euch mag, weil ihr meine Geschwister seid im Herrn. Also den Rücken zudrehen ist schlechte Kommunikation, ja, sondern Blickkontakt hat man im Eheseminar gelernt. Ne? Blickkontakt. Man darf auch ruhig mal laut werden, aber Blickkontakt ist wichtig. Ne? Also Gott wendet sich seinem Volk freundlich zu. Ja, der Vergleich mit der Ehe ist gar nicht verkehrt. Wir wissen das in Jeremia, in Jesaja, in Hosea, vor allen Dingen in Hesekiel, das Bild von der Ehe ganz stark auf Israel und sein Verhältnis zu Gott angewendet wird. Das nur so am Rande. Dieser Bund mit Abraham, oder genauer gesagt Brit hebräisch, ist ein Eid, ist ein Schwur, ist eine unverbrüchliche Zusage, ist ja gültig. Also heute würden wir sagen notariell beglaubigt oder irgendwie sowas. So, weiß noch gar nicht, wie man das genau ausdrücken kann. Und dieser Bund, und das ist jetzt entscheidend, dieser Bund mit Abraham hat drei Eigenschaften. Und die sind einmalig, unique, sagen die Engländer. Ne? Einmalig, kam nie wieder vor. Er ist einseitig. Der Bund, den Gott, oder dieser Schwur, diese Zusage, die Gott dem Abraham gibt, ist einseitig. Er fragt ihn gar nicht, ja, bist du damit einverstanden? Oder ja, was bietest du denn dafür oder so? Nein, er ist ein Gott verspricht Abraham Nachkommen. Du wirst einmal das Land bevölkern, also deine Nachkommen, und du wirst Segen sein. Das ist ganz wichtig, weil sich das wie ein roter Faden durch die Bibel zieht, wie gesagt, bis zur Offenbarung. Zweitens, also erste Kennzeichen ist ganz wichtig, der Bund ist einseitig von Gott, dem Abraham oder Abraham zugesprochen. Das wird so sein, du kannst dich darauf verlassen. Zweitens, er ist bedingungslos. Und das ist auch ganz wichtig, denn die anderen Bünde später sind etwas anders. Gott stellt keine Bedingungen. Abraham, du musst erstmal die Ärmel hochkrempeln und erstmal zeigen, ob du überhaupt tauglich bist, diese Segensverheißung umzusetzen. Oder ob du es überhaupt schaffst, bis Kanaan, oder ob du schlapp machst mit deinen 80 Jahren, ne? Oder 75, wie er war, als er die Verheißung bekommen hat. Ne? Abraham bekommt sozusagen dieses Versprechen als Blankoscheck, bedingungslos. Er muss keine Gegenleistung bringen. Drittens, dieser Bund ist ewig. Er wird gelten für alle Generationen. Also ewig natürlich, solange diese Erde besteht. Ja. Gott hat sein Versprechen nicht zeitlich begrenzt, so für die nächsten 500 Jahre. Und wenn ihr dann Blödsinn macht, hören wir auf damit, sondern dann kommen andere dran. Nein, dieser Bund ist ewig, dieser Brit, hebräisch, dieser Eid, dieser Schwur. Das ist etwas wirklich Einmaliges. Und das ist wirklich zentral, dieser Abraham-Bund. Also dieses Kapitel 12, 1 bis 3 ist die Basis für alles, was man über Israel wissen muss. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Ja, es ist wirklich so. Das Tragische ist eben, wenn Menschen heute, auch in den Kirchen, dieses Versprechen in Frage stellen und sagen, ja, das geht nicht mehr. Anstelle Israel, die machen so viel Blödsinn, also so alles verkehrt, was die Juden machen, es sind jetzt andere Leute dran. Die Amerikaner machen das besser und die Europäer sowieso, die wissen sowieso alles besser, die wollen die moralische Keule über die ganze Welt schwingen und die ganze Welt mit ihrem Moralismus retten. Wer diesen Bund an Israel in Frage stellt, der tastet auch die Integrität Gottes an. Dürfen wir nicht vergessen. Wenn jemand sagt, Gott hat sein Versprechen gegenüber Israel gebrochen, woher wissen wir denn dann, dass er sein Versprechen, das er uns am Kreuz gegeben hat, durch Jesus, dass er das nicht aufbrechen wird? Viele, die so sagen, denken das gar nicht weiter. Ja, ich möchte natürlich, Jesus ist mein Erlöser, aber mit Israel, das ist so ein Thema für sich, das sollen Spezialisten machen, da habe ich nichts zu tun, das ist nichts. Nein, dann hat man das Herz Gottes nicht verstanden und man hat auch nicht verstanden, dass Gott sich hier festgelegt hat und man würde Gott, ohne dass man es laut ausspricht, zum Lügner machen. Also wer diesen Bund, diesen Schwur Gottes für sein Volk in Frage stellt, der stellt auch Gott in Frage. Und er hat diesen Bund an einen Mechanismus gekoppelt. Wir haben das eben gelesen in Vers 3. Diesen Segensmechanismus. Klingt jetzt ein bisschen technisch, aber das heißt, wer dich segnet, also dich Abraham und deine Nachkommen, also mit anderen Worten, wer Israel, die Juden, segnet, den werde ich auch segnen. Wer Gutes denkt, Gutes tut, Gutes initiiert, sich einsetzt für Israel, für die Juden, den, Versprechen hat Gott uns gegeben, allen Menschen gegeben, der wird gesegnet. Aber das Umgekehrte gilt auch, es geht ja weiter. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Das ist hart, muss man auch wissen. Aber es gehört mit zur Wahrheit und das darf man nicht mit verschweigen. Das heißt, jeder Mensch steht vor der Entscheidung, wie er zu Israel steht. Was habe ich mit Israel zu tun? Ganz einfach. Ich habe damit zu tun, ob ich Segen will oder ich Fluch will in meinem Leben. Möchte ich von Gott gesegnet werden oder möchte ich von Gott links liegen gelassen werden oder verflucht werden? Das gilt für mich persönlich als Christ. Es gilt für meine Familie. Ich finde es auch wichtig, den Kindern schon beizubringen, welche Rolle Israel spielt. Es gilt für die Gemeinde. Welche Rolle spielt Israel in der Gemeinde? Vielleicht manchmal sogar auch im Betrieb. Und vor allen Dingen, welche Rolle spielt Israel in unserem Volk, in unserer Politik? Dafür haben wir natürlich nur begrenzt Einfluss, aber da ist unser Gebet gefragt, dass wir dafür beten, dass Israel auch in unserer Politik den gebürtigen Raum einnimmt. Denn auch da glaube ich persönlich, dass Segen fließt auf Deutschland, wenn wir Israel segnen und nicht ständig kritisieren und so, sondern und die vor allen Dingen die Wahrheit ans Licht bringen und nicht verzerrte Informationen. Es ist also nicht gleichgültig, wie ich zu Israel stehe. Es ist ganz interessant, wenn wir die genaue Übersetzung lesen von Genesis 12, Vers 3, dann müsste man wörtlich übersetzen, wer dich segnet, wird gesegnet werden. Das ist dasselbe Wort im Hebräischen. Aber beim Fluch gibt es zwei Wörter, das ist sehr interessant. Man müsste wörtlich übersetzen, Gott sagt zu Abraham, wer dich gering achtet oder links liegen lässt oder dir gleichgültig ist, den werde ich verfluchen. Das ist interessant. Das heißt, nicht erst, wenn ich Antisemit bin und Gaskammern baue und Auschwitz erfinde, bin ich verflucht, sondern wenn ich schon sage, Israel ist mir egal, interessiert mich nicht, ist nicht mein Thema. Ich rede jetzt als Christ. Wenn ein Christ so redet, dann sagt Gott ihm, hör mal zu, das kann dir nicht egal sein. Wenn ich dein Gott bin, dann, Entschuldigung, aber hoppla, dann habe ich eine andere Agenda für dich. Das musst du mal sehen. Das ist not your choice. Du kannst nicht das wählen so oder so. Ja, mich interessiert nicht Israel, ich finde Italien besser oder finde Deutschland besser. Also, okay. Nein, Israel hat sich nicht an Italien, auch nicht an Deutschland oder Korea oder USA gebunden, sondern an Israel gebunden. Und wer den Segen bekommen will, sollte dieses Herz Gottes teilen. Und wie gesagt, wer diese Übersetzung ernst nimmt, wer dich gering achtet, das heißt, das ist ein ernstes Wort. Das heißt, wenn ich sage, ich habe nichts gegen die Juden, aber lass mich in Ruhe damit. Das heißt gering achten. Wir sind also aufgefordert, das Herz Gottes an dieser Stelle zu spüren und ihm auf seiner Spur zu folgen und nicht in Gleichgültigkeit uns zu üben. Wer andererseits Israel segnet, der bekommt, um mal ein bisschen salopp ausgedrückt, der bekommt den Rückenwind Gottes. Ja. Es gibt heute viel Kritik, Negativität über Israel. Und wie gesagt, ich meine auch gar nicht, dass man alles gutheißen soll, was in Israel passiert. Wir sollen unsere Augen nicht blind machen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber was ist unsere Grundhaltung? Was ist unsere Grundaussage, auch unseren Nachbarn, unseren Familienangehörigen in der Gemeinde darüber? Was sagen wir, was verbreiten wir, welches Denken, welche Emotionen verbreiten wir über Israel? Auch welche Informationen nehmen wir an? Die Grundhaltung muss stimmen. Segen und Fluch, könnte man ein bisschen verkürzt sagen, entscheiden sich an meiner Haltung zum Volk Israel und zu seinem Gott. Der Abraham-Bund kann kaum überwertet werden. Ein letzter Aspekt zu diesem Thema. Ich habe gesprochen von dem Segen, den wir den Juden geben. Wer dich segnet, wird gesegnet. Aber es heißt ja genauso, du wirst gesegnet sein. Ein kleines Beispiel, was ich immer ganz faszinierend finde. Das Volk, die Juden, soweit ich weiß, bestehen aus 15, vielleicht 16 Millionen Menschen weltweit. Ungefähr die Hälfte lebt in Israel, die andere Hälfte lebt immer noch in der Diaspora, mehrheitlich natürlich an der Ostküste der USA. Also 16 Millionen Menschen. Das sind nach Adam Riese 0,2% der Weltbevölkerung, wenn man von 8,6 Milliarden Menschen ausgehen, sogar etwas weniger als 0,2. Einverstanden? Ich bin kein Mathematiker, aber vielleicht kommt ihr bis dahin mit. Aber die Juden haben es geschafft, in den letzten 100 Jahren ungefähr oder 110 Jahren 32% aller Nobelpreise abzusagen. Das ist also 100 mal oder weiß nicht 120 mal mehr, als sie ihnen eigentlich rein arithmetisch zusteht. In Physik, in Chemie, in Wirtschaft, in ja, genau. Oder für mich als Musiker, meine Frau und ich, Geiger, berühmte Geiger heute, sind zu 90% Juden. Pianisten, Arthur Rubinstein, Daniel Barenboim oder viele andere, weniger bekannte. Oder auch Dirigenten von großen Orchestern sind Juden. 0,2% der Bevölkerung stellen also einen unvergleichlichweise hohen Prozentsatz an hochbegabten, talentierten Musikern da, jetzt mal als Beispiel, aber oder im Bereich KI, was heute passiert, oder AI auf Englisch, ist Israel führend mit USA. Die beiden Nationen haben die Nase ganz vorn, vor China, darf man nicht vergessen, also soweit mir bekannt ist. Wobei es nur, wie viel sind es, 10 Millionen im Moment, Edna, israelische, davon sind glaube ich 2 Millionen Araber und ein paar hunderttausend Christen, also ungefähr 8 Millionen oder 7,5 Millionen Juden, ne? Ja. Enorm. Wobei natürlich die Juden in USA und weltweit da mitgezählt sind. Das mal nur als kleines Beispiel. Was für ein Segen ist das jüdische Volk für die Welt? Der USB-Stick, den wir benutzen in der Schule, wenn wir Kopien machen oder so, hat ein Israeli erfunden. Penicillin, ich weiß nicht, im 19. Jahrhundert wahrscheinlich oder wann, hat ein Jude erfunden. Und viele andere Erfindungen. Ein Segen für die Welt. Daran zeigt sich schon, dass dieser Segen etwas ist, was Gott nicht nur theoretisch, nicht nur geistlich gemeint, sondern auch ganz spürbar handfest in unserem täglichen Leben. Und wegen des Eids an Abraham, deine Nachkommen werden gesegnet sein, musste auch der Messias aus der Linie, aus der Genealogie Abrahams kommen. Auch ich danke dir, ich hatte das schon gelassen, aber vielen Dank. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, wie das Neue Testament beginnt. Matthäus 1, Vers 1. Das ist doch interessant.
Das ist ja ein tolles Wort, Jesu. Buch des Genesis, des Jesus, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids.
Genau. Oder hier in dieser Übersetzung, also der erste Vers im Neuen Testament, also Matthäus. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abraham. Da haben wir es. Das heißt, wenn wir uns mit Israel beschäftigen, sind wir im Alten Testament. Genesis 12 ist fast ganz am Anfang der Bibel, gut die 11 Kapitel davor, und ist ja relativ wenig, wenn man so die ganze Bibel betrachtet. Und es ist der Start ins Neue Testament. Jesus kann man nicht losgelöst betrachten. Ulrich Pazani hat mal gesagt, wenn man Jesus losgelöst betrachtet, dann ist er ein Spielball für alle. Im Dritten Reich war er Arier. Der vorige Papst hat ihn zum palästinensischen Baby gemacht vor 2-3 Jahren Weihnachten. Da kann man mit ihm machen, was man will, wenn man die Wurzeln verliert. Ne? Ja. Einen Aspekt möchte ich noch dazu betonen. Der Berit, der Bund, geht nicht ohne Blut. Das habe ich jetzt nicht näher ausgeführt, das würde auch zu lang führen heute Abend. Aber wer will, kann mal diese geheimnisvolle und voller Symbolik stehende Geschichte in Genesis 15, 1. Mose 15 nachlesen, wo die Tiere geteilt werden und Rauch aufsteigt und natürlich Blut fließen muss, damit der Bund, es gibt keinen Bund ohne Blut, geschlossen werden kann. Und das ist für uns als Christen natürlich sehr wichtig, weil wir wissen, dass das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde. Und das ist schon vorgezeichnet in den Bünden, die Gott mit Abraham schließt. Wir kennen dann die Geschichte, wie es weitergeht, deine Nachkommen. Brauche ich jetzt nicht näher aufhören, ich will es nur kurz erwähnen. Ismael und Isaak. Die Geschichte Israels ist nie geradlinig, immer kompliziert. Es kommt immer anders, als man denkt. Ja. Aus Ungeduld kommt dann Ismael statt der verheißene Sohn Isaak. Auch bei Isaaks Söhnen wird es kompliziert. Die Zwillinge kämpfen miteinander und der Ältere und der Jüngere hält die Ferse und so weiter. Und Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht und so weiter. Auch nicht gerade geradlinig. Und auf die nicht ganz so feine englische Art versucht er dann sein Erstgeburtsrecht zu, war eigentlich korrekt, aber nicht so die feine Art, ne, zu kriegen. Und auch wie er dann seine Frau erworben hat bei Laban und so weiter. Auch bei den Söhnen Jakobs war es dann nicht so. Wir kennen die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern beneidet wurde, und Jakob war ein schlechter Pädagoge, der hat den bevorzugt. Macht man nicht als Vater oder Mutter. Ne? Kinder behandelt man so, dass sie nicht das Gefühl haben, ja, der ältere Bruder, der ist wichtiger als ich. Ich bin so das Mauerblümchen. Ne? Nein, aber trotzdem hat Gott seine Geschichte, obwohl Jakob nicht jetzt gerade der geborene Pädagoge war. Josef wurde dann nach Ägypten verkauft und hat dann die Hungersnot gerettet. Wir kennen die Geschichte. Und auch bei Josefs Nachkommen wiederholt sich das Prinzip. Ephraim und Manasse. Als Jakob stirbt, will er zuerst den Manasse segnen, dann Ephraim. Nee, sagt Josef, andersrum. Der ist und so. Da gab es ein bisschen Streit kurz darüber. Also war immer komplizierte Geschichte über das Erstgeburtsrecht. So, jetzt sind wir in Ägypten gelandet. Josef sagt, wenn meine Gebeine begraben werden hier in Ägypten, bitte, er hat prophetisch vorausgesagt, ihr werdet längere Zeit in Ägypten bleiben, aber nicht für immer. Wenn ihr mal in das verheißene Land kommt von meinem Urgroßvater Abraham, dann bitte nehmt meine Gebeine mit. Das hatte er schon prophetisch im Blick. Ja. Aber zunächst mal, auch hier wieder, die Geschichte Israels ist nicht geradlinig. Volk, schwierig, sehr unterschiedlich von religiöser Identität, in Ägypten nicht viel die Rede. Land, überhaupt nichts. Fehlanzeige, gar nichts. Im Gegenteil. Freiheit, nee, schon gar nicht. Sklavenarbeit, Maloche. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da hat man malocht. Und die Bergleute kamen mit schwarzem Kohlenstaub aus dem Püt. Ne? Das mussten die machen und Pyramiden bauen und all sowas. Ne? Und in diese Situation schmuggelt Gott diesen Mose in den Königshof des Pharaos. Er schmuggelt ihn rein, weil er einen Plan mit diesem Jungen hat. Kennt ihr auch die Geschichte, brauche ich nicht erzählen. Aber jetzt ist wichtig, jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Bund, die Vorbereitung auf den zweiten Bund. Mose ist dann so eine Art Martin Luther King, und tritt für Freiheit ein gegen Sklaverei oder gegen Unterdrückung. Nur mit dem Unterschied, Martin Luther King war nonviolent, aber Mose hat Gewalt angewendet, hat einen dieser Sklavenleute dann niedergemacht. Ne? Deshalb musste er fliehen vor dem Pharao, vom Königshof und musste erstmal 40 Jahre nicht am Schreibtisch sitzen und Vorlesungen halten, nein, er musste Schafe hüten. Ne? Gut, und beim Schafehüten offenbart sich ihm Gott. Exodus 3, 2. Mose 3. Und da geschieht etwas Gewaltiges. Wir kennen diese Geschichte vom Dornbusch. Denn dort stellt sich Gott zum ersten Mal mit seinem Namen vor. Und warum? Weil Mose den Auftrag bekommt, ja, er soll nach Ägypten zurückgehen. Inzwischen war der Pharao, der ihn verfolgt hat, gestorben. Du brauchst keine Angst zu haben, die tun dir nichts. Aber er sagte ja, mein Volk, die wissen doch gar nichts mehr von ihrem Gott. Von welchem Gott soll ich ihnen denn erzählen? Welcher Gott will sie denn herausholen? Und da gibt er ihnen eine Offenbarung. Ehije, Asher, Ehije. Luther übersetzt, ich stelle dich vor als der Gott, ich bin, der ich bin. Oder man kann auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Oder bin der Ewige, der ich immer der Ewige bin. Also mal ein bisschen vielleicht umgangssprachlich übersetzt, ich bin der zuverlässige Gott, der ich war, der ich bin und der ich sein werde. Oder im Hebräerbrief wird es so ausgedrückt, Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, gestern, heute und in Ewigkeit. So ähnlich, glaube ich, kann man dieses Ehije, Asher, Ehije übersetzen. Ich bin, der ich bin. Dieser Gott, der schickt dich, sagt er zu Mose, um mein Volk zu befreien. Und interessant ist, dass er in diesem Zusammenhang, wer sich notieren will, kann man auch nachlesen, in Exodus 2, Vers 24 und Exodus 3, Vers 15, den Mose an den Abraham-Bund erinnert. Ich, Yahweh, kann man so sagen, Ehije Asher oder wie auch immer man das ausspricht, ist egal. Dieser Gott ist der gleiche Gott, der sich Abraham offenbarte. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, Mose weiß, ich stehe in der Linie von Abraham. Ich stehe zu diesem Bund oder ich bin in der Linie dieses Bundes, den Gott dem Abraham zugesagt hat, diesen Eid. Lesen wir mal kurz nach, wie es dann genau heißt. Exodus 19, 2. Mose 19. 2. Mose 19. Wie dieser Bund dann aussieht. Ach so, ja, vielleicht muss man noch vorweg schicken. Mose gelingt es dann schließlich, wir wissen, dass die 10 Plagen, nach Ägypten zu gehen und das Volk zu mobilisieren. Erst wird es noch ärger und schlimmer, schon wieder alles anders als prophezeit. Wir mussten noch härter arbeiten und kriegen noch mehr Refa-Methoden, ne? Einen drauf, Druck gemacht. Aber schließlich werden sie befreit. Übrigens, das ist mir zum ersten Mal aufgegangen, als ich nochmal nachgelesen habe, die 10. Plage, wissen wir alle, ist das Sterben der Erstgeburt von Vieh und so, aber eben auch der erstgeborene Sünde. Warum? Gott sagt nämlich in diesem Zusammenhang, ich glaube zum ersten Mal im Alten Testament, ich bin mir nicht ganz sicher, also könnt ihr nochmal nachlesen, aber ich vermute zum ersten Mal im Alten Testament, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das sagt er hier in Exodus, ich glaube zum ersten Mal. Ist nicht ganz gesichert, aber ich vermute. Und deshalb gibt es da einen Zusammenhang, weil ihr meinen erstgeborenen Sohn so unterdrückt, deshalb schicke ich noch diese Plage, die letztlich zu eurer Befreiung führt. Und auch diese Befreiung ist wieder mit dem Blut verbunden. Wir wissen das, Pessach, Türrahmen bestreichen so. Das Blut rettet vor dem Schlechter, der Engel, der die Erstgeborenen leider töten muss, weil er sonst das Volk nicht gehen lässt. Let my people go, aber nur unter Druck. Ich lese kurz vor. 2. Mose 19, Verse 3 bis 8. 2. Mose 19, 3 bis 8. Sie waren inzwischen befreit, von den Ägyptern befreit. Dann kam alles anders. Das Rote Meer war auch nicht alles so einfach. Wollten sie wieder zurückgehen und wieso hast du uns die Aber schließlich waren sie am Horeb, am Sinai, waren sie angekommen. Also die Freiheit hinter sich, das neue Land vor sich, aber mitten in der Wüste. Und jetzt in die Freiheit hinein gibt Gott ihnen einen neuen Bund, den Sinai-Bund oder Mose-Bund. Und da heißt es in 2. Mose 19, Verse 3 bis 8, Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richtet den Israeliten diese Worte aus. Mose kehrte vom Berg zurück, rief die führenden Männer des Volkes zusammen und teilte ihnen alles mit, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Die Israeliten waren einer Meinung. Wir wollen alles tun, was der Herr uns sagt. Diese Antwort des Volkes überbrachte Mose dem Herrn. Also nach der Befreiung aus Ägypten ist die Zukunft offen. Aber Freiheit, das wissen alle Eltern, Kindern Freiheit geben. Ein Dreijähriger braucht andere Grenzen als ein 16-jähriger Teenager. Sonst läuft schief. Ja. Aber Freiheit braucht gleichzeitig Verantwortung. Ein Sklave braucht nicht viel Verantwortung. Der hat nicht viel Freiraumverantwortung. Der muss einfach nur das tun, was die Peitsche ihm sagt oder was der Vorsteher ihm sagt. Aber wenn man in Freiheit ist, muss man Entscheidungen treffen. Hoffentlich gute Entscheidungen. Dafür gibt Gott den Israeliten die Tora am Sinai. Den Tora-Bund, könnte man sagen. Und Tora, wenn wir von Luther kommen oder von der lutherischen Kirche kommen, haben wir immer das Wort Gesetz. Das ist auch nicht ganz verkehrt, aber es kann ein bisschen in die falsche Richtung kommen. Tora ist besser zu übersetzen mit Weisung. Weisung zum Leben. Anleitung zum Leben. Gott gibt den Israeliten diesen Bund, die 10 Gebote sind sozusagen die Essenz oder noch kürzer ausgedrückt, das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Kurz zusammengefasst. Ein bisschen kürzer als die 613 Gebote, die die Rabbiner so zusammengezählt haben. Aber wir wissen alle, wenn wir im Konfirmandenunterricht oder im kirchlichen Unterricht die 10 Gebote gelernt haben, dass spätestens bei dem Gebot über die Eltern, je nach Zählung ist jetzt egal, eine Verheißung da gibt. Denn dann wirst du gesegnet werden, wenn du den Vater und Mutter ehrst zum Beispiel. Das heißt, dieser Mosebund, der Sinai-Bund, ist nicht mehr wie der Abraham-Bund, sondern er ist an Bedingungen geknüpft. Ihr sollt, sagt Gott, ihr sollt mal ein heiliges Volk sein, ein Volk des Priestertums. Also haltet euch bitte an meine Tora, haltet euch an diesen Bund. Zunächst mal, wir haben es eben gelesen, ist die Welt am Sinai noch in Ordnung. Sie sagen, ja, machen wir. Einverstanden, wir sind jetzt frei und jetzt, gut, losmarschiert, geht gut. Gut, aber wir wissen alle, es geht dann ein bisschen anders weiter. Aaron lässt ein Schierbild aufrichten und so kommt es dann anders, als es kommen sollte. Die Israeliten beten andere Götter an, sie verwerfen die Ordnung Gottes und es gibt Spannungen, es gibt Irrwege, es gibt Ungehorsam und so weiter. So, und wenn man so will, gibt es jetzt ein Problem. Wenn ich jetzt Gott wäre, dann würde mich jemand fragen, ja, woran hältst du dich denn jetzt, an Abraham oder an Mose? Du hast doch versprochen, einseitig, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Aber den Israeliten am Sinai sagst du, wenn dann, wenn ihr mir gehorcht, dann ist in Ordnung. Wenn ihr ein heiliges Volk seid, ein Volk des Priestertums, dann werdet ihr Segen sein. Übrigens ist die Liste sehr lang in Deuteronomium 28 bis 30, 5. Buch Mose, die letzten Kapitel. Da steht sehr genau, was wird der Segen sein, was wird der Fluch sein, wenn sie gehorsam und ungehorsam sind. Kann man sehr genau nachlesen, sehr aktuell. Auch kann man heute noch anwenden. Aber was gilt denn jetzt, der Mosebund oder der bedingungslose Abrahambund? Die Antwort ist beides. Aber der Abrahambund steht über dem Mosebund. Die Treue Gottes zu Israel ist unverbrüchlich, auch wenn sie viel Blödsinn machen. Allerdings gibt es dann Gericht. Davon ist das Alte Testament ja auch voll. Es gibt Gericht, weil sie nicht in den Weisungen in der Tora Gottes leben. Jedenfalls überwiegend nicht. Wir kennen das unter Samuel, fing schon unter den Priestern Eli an und Samuel und in den Richtern und so weiter. Und dann die ganzen Könige. Immer wieder verlässt das Volk Israel die Weisungen Gottes. Und in dieses Dilemma hinein sagt Gott aber nochmal, und das finde ich sehr interessant, ihr seid das erwählte Volk. Soweit ich weiß, spielt das Thema Erwählung vorher so ausdrücklich nicht ganz so eine große Rolle. Aber er sagt, obwohl ihr mir jetzt schon Jahrzehnte oder später dann auch Jahrhunderte ungehorsam war, ich stehe zu euch. Ihr seid mein erwähltes Volk. Und nicht, weil ihr jetzt so die Crème de la Crème seid, obwohl ich mit dem Nobelpreis das jetzt so gesagt habe, aber damals war das scheinbar noch nicht so, oder ich weiß nicht warum, aber er sagt, ihr seid das geringste Volk, zumindest zahlenmäßig. Deuteronomium 7, 6 bis 8. 5. Mose 7, Verse 6 bis 8. Ich lese das mal vor. Da sagt Gott nochmal, sagt ihnen zu. Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wäret als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt. Und weil er das Versprechen halten wollte, dass er euren Vorfahren, wer sind die Vorfahren? Abraham, Isaak, Jakob. Übrigens hat er den Abraham-Bund, dem Isaak nochmal ausdrücklich gesagt, dem Jakob auch. Also das versprochen hat. Mit einem Eid gegeben hat. Also wie gesagt, dieser Berit ist ein Eid. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei und so weiter. Es ist seine souveräne Liebe. Kann man nichts machen. Ist Gottes Entscheidung. Gott ist souverän. Derek Prince hat mal gesagt, Gott fragt uns nicht, was er tut. Er fragt nicht um Erlaubnis, ob er es tun kann. Er ist souverän. Er tut es. Es ist sein Volk. Es ist erwählt. Bachir auf Hebräisch. Erwähltes Volk. Bachir. Gottes Liebe, seine Treue zu seinem Volk steht fest. Und Paulus bestätigt das auch nochmal im Neuen Testament. Das gilt nicht nur für die Zeit des Alten Testaments. Es ist auch nochmal im Neuen Testament. Römer 11, Vers 1. Meint ihr etwa, Gottes Volk wäre verstoßen? Megenoito, auf gar keinen Fall. Seid ihr Banane? Würde man heute sagen, kommt gar nicht in Frage. Wie kannst du sowas denken? Auf gar keinen Fall, sagt Paulus, an mehreren Stellen. So, dann gibt es, an dieser Stelle möchte ich kurz einflüchten, die Geschichte unterbrechen, auf unsere Geschichte als Heidenchristen eingehen, ganz kurz. Wir haben die Erwählung Israels in 1700 Jahre Kirchengeschichte verworfen. Wir haben uns gegen Gott gestellt. Die ersten Kirchenväter, Origenes, Irenäus, Chrysostomus, der Oberpapst in Konstantinopel, 300 irgendwas oder so, der heißt Goldmund auf Deutsch. Chrysostomus ist griechisch, heißt Goldmund. Aber was der gesagt hat, ist alles andere als Gold. Es ist ein purer Judenhass. Der hatte auf die Juden geschimpft und also Steilvorlage für alle Ausgrenzung und Diskriminierung. Bis hin zu Augustinus, Origen, habe ich schon genannt, Ambrosius in Mailand, der große Bischof in Mailand. Schöne Musik hat er nicht geschrieben, aber wahrscheinlich tradiert, Klammer zu. Die waren alles Vorbereiter dieser sogenannten Ersatztheologie. Habt ihr wahrscheinlich schon mal von gehört. Die Ersatztheologie, ganz kurz, besagt, Israel hat Gott verworfen, jetzt braucht Gott aber einen Ersatz. Mit wem macht er seine Geschichte weiter? Ja, natürlich, mit uns als Kirche. Wir sind jetzt die richtigen Gläubigen. Schließlich haben die Juden ja den Messias ans Kreuz geheftet. Das ist ein Kapitalverbrechen, darf man nicht machen. Und wir sind jetzt die Richtigen. Man hat Israel ersetzt oder man sagt auch Enterbungstheologie. Das Erbe, das Gott ihnen versprochen hat, wurde ihnen durch die Theologie weggenommen. Zementiert wurde das in dem Konzil von Nicäa, was letztes Jahr gefeiert wurde, 1700 Jahre Nicäa, 325, wo es auch gute Entscheidungen gab über vor allen Dingen, wie Christus, wie Jesus zu sehen ist, aber wo man angefangen hat zu zementieren, Gottesdienste am Schabbat, nee, ist verboten, mit den Juden haben wir nichts zu tun. Pfingsten und Schavuot, nein, kommt gar nicht in Frage. Oder Ostern und Pessach? Nein, 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 wir feiern auf jeden Fall nicht am Pessach Ostern. Darf nicht sein. Wir haben mit den Juden nichts am Hut. Das wurde in Nicäa zementiert, schriftlich, unter Druck von Kaiser Konstantin. Ja. Aber Paulus sagt, ich weiß gar nicht, wie diese Leute, die Augustin hat einen großen Kommentar zum Römerbrief geschrieben, auch immer, wie kann man da so blind sein, sowas zu übersehen? Gut, er war jetzt nicht so schlimm wie die anderen, aber auch im tendenziell antisemitisch. Ja. Es ist eine Irrlehre, das müssen wir wissen. Und die gastiert heute noch in ganz vielen Kirchen und, Entschuldigung, auch in Freikirchen. Ich selbst bin in der Methodistenkirche groß geworden, ist ja auch eine Freikirche, die hat das heute noch. Manche Freikirchen haben das heute noch. Entweder wird es sogar gelehrt, aber noch mehr ist meine Beobachtung, wird es gelebt. Auch wenn man jetzt keine Predigt hält über die Verwerfung Israels, aber man lebt es so nach dem Motto, was haben wir mit Israel zu tun? Ohne daran zu denken, wer mich gering achtet, den achte ich gering. Ein gefährlicher Weg. Das nur als Einschub der Geschichte. Also wir sind jetzt an der Stelle, wir haben den Abrahambund und wir haben den Mosebund am Sinai. Jetzt geht die Geschichte weiter. Ich fasse jetzt ein bisschen kurz zusammen, damit wir auch noch Zeit haben zum Fragen. Dann kommt die Zeit der Könige, dann kommt das Gericht über die 10 Stämme Israel, 722. Die Assyrer kassieren die 10 Stämme ein und die verschwinden im nächsten, bis heute weiß man nicht genau, wo die verblieben sind. Einige wahrscheinlich in Indien, in Äthiopien oder wo auch immer. Es bleiben die beiden Stämme Juda und Benjamin übrig. Also das ist das Gebiet, was heute so, oder auch damals schon Jerusalem, Bethlehem, Hebron umfasst, so ungefähr bis zur Westgrenze des Toten Meers. Das ist ungefähr das Gebiet, was übrig blieb. Und dann teilte sich das Reich. Und das war schon vorher, nach Salomo, Jerobeam und Rehabeam. Dann kommt das noch größere Gericht, das Gericht an dem Tempel, an Jerusalem, an Juda, weil sie andere Götter angebetet haben, weil sie Kinderopfer gebracht haben. Das wird heute oft vergessen. Wie kann Gott so hart sein? Ja, was haben die gemacht? Die haben ihre lebendigen Babys als Opfer gebracht, dem Moloch geopfert, geschlachtet, lebendig, um die Gunst des Gottes Molochs zu kriegen. Ist doch klar, dass Gott das nicht gutheißen kann. Sie haben Ehebruch getrieben, sie haben die Armen unterdrückt, sie haben nicht gerechten Lohn ausgezahlt und all diese Dinge. Prophet Amos ist ganz stark in diesen sozialen Punkten. Und dann kündigt Gott das Gericht an und er zieht es auch durch und er lässt durch die Babylonier, nach den Assyrern kamen die Babylonier, Nebukadnezar Jerusalem zerstören. Erst kommt die Oberschicht nach Babylon, nachher werden auch die anderen abgeführt in die Gefangenschaft ins Exil, der Tempel wird zerstört, Jerusalem wird zerstört. Ende. Denn das war eine völlig neue Erfahrung seit Mose, dass man außerhalb des Landes jetzt ist. Man muss wissen, dass in Kanaan und in der Umgebung es immer nur lokale Götter gab. Da gab es den Gott für, ich will mal sagen, heute Südjordanien, Südlibanon und um Damaskus herum, also so lokale Götter. Aber dass ein Gott auch in der Ferne sein könnte, das war für die Juden eine neue Erfahrung. Und da hinein spricht er durch die Propheten. Vor allen Dingen Daniel, der als junger Mann verschleppt wird, Hesekiel und Jeremia und auch Jesaja teilweise. Und sagt, habt keine Angst, das war mein Gericht an euch. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Denkt an meinen Bund mit Abraham, der gilt immer noch. Ich musste euch richten, ich musste ein Gericht an euch vollziehen, damit ihr wach werdet. Aber die Geschichte geht weiter. Und vor allen Dingen Jeremia und Hesekiel verkünden den dritten großen Bund, also neben den anderen, die ich anfangs nenne, den Bund des Herzens, den Bund, wo Gott selbst sozusagen dafür sorgt, dass die Tora bei den Menschen landet, in ihrem Denken, in ihrem Herzen, in ihrem Tun. Jeremia 31, könnt ihr euch notieren, kann man sich auch gut merken. 31. Jeremia, Kapitel 31 bis 33 lese ich mal. Also das ist ungefähr so um 550, 540 nach ein paar Jahren Gefangenschaft in Babylon, dass Gott dies, vielleicht auch schon kurz danach, weiß ich nicht genau, 570 oder 60 vor Christus, Jeremia 31, was er den Juden im Exil, im babylonischen Exil, in der Gefangenschaft verkünden lässt. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie aus der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Das heißt, Gott bezieht sich jetzt nicht auf Abraham, sondern er bezieht sich ausdrücklich auf den Mosebund, Ägypten und herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz, also mit der Tora, mit meiner Weisung füllen. Ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Kommt uns bekannt vor. Mein Volk, dein Volk. Gott installiert also einen Bund, in dem er selbst dafür sorgt, dass es in die Herzen der Menschen kommt. So, und wir wissen, dass dieser Bund in Jeschua, in Jesus selbst erfüllt worden ist. Er sagt, beim Abendmahl sprechen wir diese Worte. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Und ich bin ganz sicher, dass Jesus hier auf Jeremia 31 oder in Hesekiel 36, steht es nochmal so ähnlich, wer sich das notieren will, Hesekiel 36. Ich will meinen Bund in euer Herz gießen. Ich bin sicher, dass Jesus darauf rekurriert, auch darauf Bezug nimmt im Zusammenhang. Das Denken, die Erkenntnis soll voll sein von der Erkenntnis des Herrn. Der Heilige Geist, das kommt vor allen Dingen bei Hesekiel rüber, ist derjenige, der in die Herzen, in das Denken der Menschen die Weisungen Gottes einpflanzt. Und wer den Römerbrief gut kennt, der weiß, dass die Antwort gegen die Sünde nicht ist, Ärmel hoch und ich streng mich an, das wird immer schief gehen, sondern der Geist selbst gibt Schwachheit, unser Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist überwindet das Fleisch. Natürlich nicht komplett, sonst wären wir jetzt alle im Himmel, wir sind nicht keiner sündlos, aber der Geist ist das Instrument, mit dem wir Sünde überwinden können, indem wir zunehmend Gott gleichgestaltet und Christus gleichgestaltet werden können. Ich finde es übrigens interessant, dass im Hebräerbrief in Kapitel 8 ein kleines Detail, da geht es ja auch um den alten und den neuen Bund, in Hebräer 8, da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, der alte und der neue Bund, und er benutzt das griechische Wort kainos. Es gibt im Griechischen zwei Wörter für neue, so ähnlich wie im Französischen, nouveau und neuf und so. Ist genau das gleiche im Griechischen. Kainos bedeutet komplett neu. Also ich verkaufe mein Auto und kaufe ein neues. Umgekehrt. Neos. Kainos bedeutet erneuert, müsste man sagen. Früher hat man, heute nicht mehr, sind die Reifen ja besser geworden am Auto, aber früher hat man noch Reifen rund erneuert, haben wir noch gemacht. Ne? So ähnlich kann man sich das vorstellen. Der Bund wird also rund erneuert. Ich glaube, dass das wichtig ist zu verstehen. Das heißt, der Bund, den wir im Alten Testament haben, ist jetzt nicht nur für Israel und wir als Heidenchristen haben damit nichts zu tun, sondern der Bund geht weiter, aber wird erneuert. Er wird sozusagen für die Herzen der Menschen kompatibler gemacht, passender gemacht, indem Gott selbst dafür sorgt, dass wir der Tora folgen, dass wir in den Weisungen Gottes gehen. So, ich komme zum Schluss. Paulus hat ja Gemeinden gegründet, wo er überwiegend Heidenchristen erreicht hat. Von den Juden sind nicht so viele gläubig geworden, ein paar, relativ wenige, bis heute. Also prozentual gesehen. Aber Heidenchristen haben sich ganz viele zu Jesus bekehrt. Und in Jerusalem, meines Wissens, blieb es eine rein jüdische messianische Gemeinde. Aber in Ephesus zum Beispiel, in Rom auf jeden Fall, Thessalonich weiß ich nicht genau, die war wahrscheinlich überwiegend griechisch, aber Rom auf jeden Fall und Ephesus sind zwei Gemeinden im Neuen Testament, die gemischt waren. Da gab es Judenchristen und da gab es Heidenchristen. So, was machen wir jetzt? Da gab es zwei Probleme. Das eine Problem war, müssen sich Heidenchristen jetzt beschneiden lassen, also Juden werden, bevor sie den jüdischen Messias annehmen? Wir wissen alle, nein. Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil sagt klipp und klar, nein. Darauf konnten sie sich einigen. Da hat Paulus sich sehr stark gemacht, sich gegen Jakobus durchgesetzt. Der hat inzwischen dann auch nicht nur nachgegeben, sondern aus Überzeugung dann auch zugestimmt. Auf der anderen Seite war das Problem, in den Gemeinden, wo die Heidenchristen jetzt die Mehrheit wurden, und das war ja immer mehr, je länger die Geschichte fortging, dass die ihre Wurzel verloren haben. Juden? Keine Ahnung, Fehlanzeige. Jesus, Jude? Ja, mag sein, aber was geht es mich an? Und da hat Paulus gekämpft in Römer 9 bis 11. Leider muss man sagen, war er da nicht so erfolgreich wie auf der anderen Seite. Wie wir das heute wissen, wer Jesus bewusst ist, ist gleichzeitig Israel, judenbewusst. Prozentual gesehen nicht so viele. Deshalb ist es wichtig, Römer 11 nochmal zu verstehen und zu vertiefen. Das Ölbaumgleichnis besagt, der Ölbaum ist Israel, wird in Jeremia 11 als Bild für Israel benutzt. Und der Ölbaum ist eine Quelle des Wohlstands in Israel. Wer Öl hat, der kann Oliven herstellen, der kann Salben herstellen, der kann das verkaufen, ist auch fast schon eine Art Luxus, also wirtschaftliches Wohlergehen, also Segen. Ein Ölbaum ist ein Bild für Segen. Und wenn wir als Heiden jetzt als fremde Zweige oder widernatürlich eingepfropft sind, ist das botanisch gesehen was völlig Unnatürliches, Widernatürliches. Und die echten Zweige, also die Juden, wurden ausgebrochen, weil sie Jesus abgelehnt haben. Aber jetzt kommt der Clou. Paulus sagt, ja natürlich, wir sind eingepfropft, aber jetzt pass gut auf, du Heidenchrist, überheb dich nicht, werde nicht stolz, sondern fürchte dich. Denn wenn schon die widernatürlichen Zweige ausgebrochen wurden, die Juden, vorübergehend, wie viel mehr kann dir das geschehen als wieder natürlicher Zweig, wenn du jetzt einfach meine Gebote ablässt oder meinen Bund verlässt? Also pass gut auf, dass du den Bund mit Gott nicht verlässt und dass du Israel nicht gering achtest, nicht verfluchst. Okay, ich komme zum Schluss, zur Zielgeraden. Was folgt daraus, dass wir diese gemeinsame Geschichte mit Israel haben? Unsere persönliche Heilsgeschichte, wenn wir an Jesus gläubig wurden, ist mit Israels Geschichte verbunden, über 4000 Jahre ungefähr. Abraham vielleicht 2100 Jahre vor Christus, ja, bis heute. Erstens, ich will es versuchen in, was habe ich? 4 Punkte. Erstens, der Bund Gottes mit seinem Volk Israel seit Abraham steht. Israel war, ist und bleibt das erwählte Volk Gottes. Dieser Bund ist ewig. Zweitens, durch den Messias Jesus, den jüdischen Messias Jesus, der König der Juden, der für uns gekreuzigt wurde, für die ganze Menschheit, haben wir auch eine Heilsgeschichte angenommen. Die Heilsgeschichte, die parallel geht mit der Welt, den Heidenchristen, und die Gott parallel führt mit seinem Volk Israel. Das ist gewaltig. Es ist ein ganz anderer Horizont, als wenn ich denke, ich meiner mir mich. Segne uns, ja, okay. Drittens, Gott möchte uns, so glaube ich, als Bauleute haben, als Mitarbeiter haben in seinem Projekt. Genauer gesagt, glaube ich, sind es 3 Projekte in der Endzeit. Und ich glaube, die Endzeit hat ab Pfingsten begonnen. Gott hat 3 Hauptprojekte, die sein Herzensanliegen sind. Die erstens, die Evangelisierung der Welt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Hier in Deutschland und weltweit. Zweitens, die Wiederherstellung Israels, und zwar einmal als Land, als Volk, aber natürlich auch die geistliche Wiederherstellung, dass es ein Volk des Priestertums ist, ein heiliges Volk ist. Das Volk und das Land ist 1948 in Erfüllung gegangen. Halleluja. Das Volk der Juden hat nach dem Holocaust durch Gottes Gnade ein Land bekommen. Aber sie sind leider noch weit davon entfernt, ein heiliges Volk sind. Das sage ich jetzt nicht überheblich, sondern nur Tatsache, wir Deutschen übrigens auch. Die Christen sind auch nicht viel anders. Also, aber die Juden eben auch nicht, darf man auch mal sagen. Das steht noch aus, dass der Jeremia-Bund jetzt auf ganz Israel kommt. Geschweige denn, dass alle Jesus anerkennen. Soweit ich weiß, sind 1% der Juden messianische Juden. Es gibt ungefähr, wie gesagt, 15, 16 Millionen Juden. Meine Zahl ist vor ein paar Monaten, es gibt wahrscheinlich schätzungsweise 150.000 messianische Juden weltweit. Ja. Also ungefähr 1%. Ja. Drittens, Projekt, also erstes Projekt, die Evangelisierung, Missionierung der Welt. Zweitens, die Wiederherstellung Israels. Drittens, die Einheit der Gemeinde. Gott möchte sich eine Braut vorbereiten, wenn er als Bräutigam wiederkommt. Er möchte gern, dass die Gemeinde so einig ist und so bereit ist, dass sie ihn wieder empfangen kann. Und ich glaube, wir sind da herausgefordert, dass wir überlegen, wo können wir Israel segnen. Durch Gebet. Und das ist jetzt keine Floskel. Ich bin jetzt kein super Beter. Ich bete zwar gern, aber bin jetzt kein Beter-Weltmeister. Ich muss mich da immer an die Kandare nehmen. Alleine zu beten. Peters Gebetskreis in der Hatschia-Gasse einmal im Monat ist nicht besonders viel, aber ist besser als nichts. Ich weiß nicht, ob ihr in der Gemeinde für Israel betet. Das ist ganz wichtig, dass wir dafür eintreten, denn es ist ja Gottes Projekt, nicht unser Projekt. Dass wir etwas tun für Israel, dass wir in unserer Nachbarschaft, unserer Familie, unserer Gemeinde positiv über Israel sprechen. Wir sagen, was können wir tun, um denen zu helfen? Wer Zeit hat und Geld hat, fahrt nach Israel. Helft denen dort oder macht einfach eine Reise. Tut denen gut. Als Ermutigung. Jesaja 40 heißt, sagt, tröstet mein Volk. Holocaust-Überlebende besuchen, das ist jetzt besonders was für uns Deutsche. Oder Menschen helfen vor Ort, Behindertenheim besuchen oder Altenheim besuchen oder was auch immer. In Haifa oder was weiß ich, kann man machen. Informiert euch über Israel. Aber leider muss man heute sagen, in den sogenannten Öffentlich-Rechtlichen ist die Medienberichterstattung einseitig, verzerrt bis hin zu lügnerhaft. Also auf jeden Fall kann man das so sagen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das sage ich jetzt in aller Klarheit. Das könnt ihr mich gerne für angreifen, aber ich habe da meine Erfahrungen gemacht und geprüft. Das ist jetzt kein böser Wille, aber seit dem 7. Oktober, auch schon vorher, aber ist es wirklich schlimm geworden. Es gibt manchmal auch richtige Berichterstattung, aber leider meistens verzerrte, einseitige Berichterstattung. Ich habe da hinten drei Tische liegen, da sind zum Beispiel Material, wo man sich verschiedene Mediendienste, wo man sich informieren kann über Menschen, die vor Ort berichten, die in Israel leben und die auch journalistischen Standards entsprechen, die jetzt nicht irgendwie Propaganda für Israel machen und blind sind und nur die rosa-rote Brille aufhaben, sondern die wirklich auch sachlich berichten. Und wir können demütig sein, nicht überheben und sagen, tja, wir Christen, wir haben es gepackt, wir haben Jesus angenommen und die blöden Juden negieren immer noch ihren Messias. Wie können die nur? Das ist uns nicht zu, steht uns nicht zu, sondern demütig bleiben. Paulus sagt, fürchte dich, denn Gott kann auch die Widernatürlichensweise aushauen. Abschließend möchte ich, was meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach die emotionalste Stelle in der Bibel ist für das Volk Israel, wo Gott sein ganzes Herz zeigt für Israel. Jeremia 32, Vers 41, ich mach's mal kurz, nur den kann man auch drumherum lesen. Oder ich fange an bei 40. Jeremia 32, Vers 40. Ich will einen Bund mit ihnen schließen, der für alle Zeiten gilt. Mein Wort will ich ihnen geben, dass ich mich nie wieder von ihnen abwenden werde, sondern ihnen immer Gutes tun will. Ich will in ihnen den Wunsch wecken, mich anzubeten und zu fürchten, so dass sie nie wieder von mir weglaufen. Ich habe Freude daran, ihnen Gutes zu tun. Ich werde sie voller Treue wieder in dieses Land einpflanzen. Ist schon passiert. Mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Denn ich, der Herr, verspreche es, wie ich sie über sie all dies Unheil gebracht habe, so will ich ihnen auch all das Gute schenken, das ich ihnen vorhergesagt habe. Da zeigt Gott seine ganze Liebe, seine Zuneigung zu seinem auserwählten Volk. Und wir sind eingeladen, diese Liebe, dieses Herz Gottes zu teilen. In Worten, Gedanken und in Taten. Soweit.